sozusagen der Regelfall in Organisationen, der Normalfall in Organisationen. Dafür gibt es einen soziologischen Fachbegriff, der nennt sich organisierte Heuchelei. Und diese Heuchelei brauchen Organisationen, aber es darf eben nicht zu weit auseinanderklaffen. Dann werden Organisationen zynisch oder dann glauben Organisationsmitglieder gar nicht mehr an die nächste Reorganisation.
Wir Soziologen arbeiten ganz gerne mit Krisenexperimenten, indem wir irgendwie Organisationen oder soziale Gebilde in Situationen bringen, die für sie ungewöhnlich sind, damit man sieht, wie die Strukturen funktionieren. Und jetzt muss man sich vorstellen, man würde in einer Organisation existieren, wo nur die formalen Regeln gelten. Das würde sofort zu einer, ja, zum Zusammenbruch der Organisation führen. Es gab Anfang der 70er Jahre einen Streik der Fluglotsen in der Bundesrepublik Deutschland, die dann gesagt haben, wir machen Dienst nach Vorschrift, und innerhalb von wenigen Stunden ist letztlich der Flugverkehr mehr oder minder zusammengebrochen.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch heute zu einer, ich sag wie es ist, eine Herzensfolge. Und da drüben, ja, gucken mich zwei Personen an, die haben es total, das ist jetzt, Achtung, Ironie, mit dem Menscheln. Da steigen wir doch schon mal gleich ein. Ihr habt euch sie gewünscht. Die eine von beiden war schon mal zu Gast bei Good Work. Und immer wieder kam die Frage, wann ist sie mal wieder bei Good Work? Der andere war noch nie da, aber es wird ihn jetzt vielleicht selbst auch überraschen. Ich glaube, es ist einer der Namen, der am häufigsten gewünscht wurde, hier auf den Stuhl des Hauses. Also, mal ganz kleine Intro. Wir reden heute mit Dr. Judith Muster und Professor Dr. Stefan Kühl. Die beiden, die zum Streiten zu bringen, das haben wir schon im Vorfeld mal versucht, hat nicht so schön geklappt. Vielleicht gelingt es mir. Wer die beiden nicht kennen sollte, mache ich eine ganz kurze Vorstellung. Stefan ist Organisationssoziologe, gehört auch zum Metaplan, ist am Lehrstuhl in Bielefeld und nebenbei hat er auch noch, gar nicht so nebenbei, einen eigenen Podcast, der sich nennt Der ganz formale Wahnsinn, was Organisationen zusammenhält. Und Judith Muster ist Partnerin bei Metaplan, einer Unternehmensberatung, die sich mit systemtheoretischen Gedanken auch ganz praktisch auseinandersetzt. Und auch sie ist in Forschung und Lehre, nämlich am Lehrstuhl für Organisations- und Verwaltungssoziologie. So, die gute Form ist abgeschlossen, die Tür geht auf. Ich sage hallo, liebe Judith. Hallo, lieber Stefan. Schön, dass ihr hier seid bei Good Work.
Hallo, Jule. Wir freuen uns.
Hallo, ich freue mich auch.
Ja, das mit dem Streiten, das ist immer so, ihr kennt das ja, ja. Zwei Stühle, eine Meinung, ist ja dead boring. Mal gucken, ob uns was gelingt, ja, an Dissens rauszukriegen. Aber gut. Es gibt einen Anlass, warum ihr beide hier seid. Einen habe ich genannt. Ihr seid wirklich auf der Wishlist beide ganz oben. Mag euch vielleicht überraschen oder hoffentlich erfreuen. Und natürlich auch ein ganz profanen und nicht profanen Anlass, nämlich euer Buch ist rausgekommen, Führung managen. Darüber wird zu reden sein, warum man Führung managen soll. Ist da nicht schon gleich ein Knoten im Kopf? Aber bevor wir den auflösen, lösen wir einen anderen auf und fangen mal ganz gegen Etikette mit dir an, Stefan, weil du die Frage noch nicht kennst von Good Work, nämlich wie bist du denn heute an diesem Freitag in den Tag gestartet?
Ja, eigentlich gut, weil ich schreibe gerade an einem Buch über Bürokratie und Entbürokratisierung und das ist immer zu Anfang gar nicht so einfach, da reinzukommen. Also die ersten 100 Seiten niederzuschreiben ist eine furchtbare Quälerei und ich finde dann immer gute Ausreden, was ich denn sonst auch noch alles anders machen könnte. Und heute hatte ich ein sehr schönes, älteres Buch über Bürokratie in der Hand, wo mir so ein paar Ideen gekommen sind und ich in meinem Notieren ein klein bisschen in einen Flow reingekommen bin, den man als Autor, als Autorin dann doch immer auch braucht, um so ein Ding voranzutreiben. Deswegen bin ich gut in den Tag gekommen, ja.
Und das ist jetzt gleich schon dein sozusagen dein dienstlicher Antritt gewesen. Wie schnell kommen diese Gedanken über Organisationszusammenhänge in deinen Kopf, wenn du morgens die Augen aufschlägst? Ist das, wie bürokratisiere ich, entbürokratisiere ich? beim Zähneputzen, ja? Ist das so ein Live-Thema oder ist das etwas, wo du sagst, Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps?
Nein, das ist schon so, dass ich jetzt nicht, wenn ich jetzt hier zusammensitze mit den anderen, die frühstücken, dass ich dann sofort mit diesem Thema anfange und mit Bürokratie langweile. Also da habe ich mich dann schon im Griff und kenne auch das Konzept der Rollentrennung. Nein, aber was natürlich schon passiert, wenn ich die Zeit habe, morgens Zeitung zu lesen, dass ich dann schon schaue, also was steht da jetzt gerade in der Süddeutschen, in der FAZ an Texten drin, die in irgendeiner Form eine Relevanz haben. Und dann entsteht manchmal die unangenehme Situation, dass ich dann schon vorm Frühstücken plötzlich dann den Computer raushole, mir was zu notieren. Aber das ist eher jetzt die Ausnahme. Also es beginnt dann schon doch am ehesten nach dem Frühstück, dass ich dann anfange, über solche Themen nachzudenken.
Und richtig so mit einer physischen Zeitung oder online?
Nee, online. Das ist, sonst müsste ich ja runtergehen und das ist ein Briefkasten holen. Nein, das ist alles elektronisch.
Wollen wir es nicht übertreiben, ja? Und Judith, wie war dein Tagesstart? Du weißt ja, warum ich da drauf so rumreite. Stefan kriegt wahrscheinlich gerade so ein paar Fragezeichen. Ich mache das ja hier jetzt seit knapp 300 Folgen. Und es ist schon interessant, was Menschen veranstalten, wie die sich auch ihren Tagesstart organisieren. Mal mehr, mal weniger bewusst, manche wirklich akribisch und mit erstaunlichen Ritualen. Judith, wie sieht das bei dir aus? Weißt du noch, was du das letzte Mal gesagt hast?
Ja, ich habe da heute Morgen drüber nachgedacht, was ich das letzte Mal gesagt habe. Da habe ich gesagt, dass ein guter Tagesstart ist, so wie der da auch war, wenn ich morgens mit meiner Frau es schaffe, rauszugehen und einen Kaffee zu trinken. Draußen bei uns in der Straße, in dem kleinen Café. Und das muss über ein Jahr her sein. Wir machen das immer noch. Aber tatsächlich gehe ich viermal die Woche morgens ins Gym. Und heute war so ein Tag.
Wow.
Und da war ich dann, das ist auch ein guter Tagesstart, weil ich da ein bisschen Zeit für mich habe und mich einmal jenseits des Gehirns durchgeknetet habe. Also, das war heute mein Tagesstart.
Ein guter Tag. Guter Tagesstart. Der ganz formale Wahnsinn, Stefan, was Organisation zusammenhält. Ist es der Wahnsinn, der sie zusammenhält, oder ist es nicht der Wahnsinn, der sie auseinandertreibt, die Organisation? War sofort mal eine Frage, die mir so in den Kopf schoss, als ich so schon häufiger mal den Titel deines Podcasts gesehen habe.
Na, ich glaube, das ist erstmal die Wahrnehmung, die man häufig als Organisationsmitglied hat. Also gerade wenn die Organisation ein bisschen größer wird, egal ob man das jetzt mit einem Unternehmen, einer Universität oder mit einer Verwaltung zu tun hat, dann ist schon häufig der Eindruck, was ist das eigentlich für ein Irrsinn? Warum gibt es diese Regel eigentlich überhaupt? Also das heißt, die Wahnsinnsbeschreibung ist, glaube ich, relativ nah an der gelegentlichen Wahrnehmung von Organisationsmitgliedern drin. Und formal, das ist der formale Wahnsinn, das ist eine Worterfindung eines Kollegen von Judith und mir, von Finn Rasmus Bull. Geniale Formulierung, und zwar deswegen, weil dieser Formalitätsbegriff ja das ist, was Organisationen letztlich zusammenhält, nämlich die Notwendigkeit, sich so zu verhalten, wie die Regeln der Organisation es vorgibt, weil man ansonsten aus der Organisation rausfliegt. Das heißt, man hat dieses Spannungsfeld zwischen diesem Wahnsinn, der eigentlich dazu führt, dass man sehr häufig das Gefühl hat, ich möchte hier weg, und dann gleichzeitig aber der Formalität, die der Mechanismus ist, mit dem Mitglieder an solche Organisationen auch gebunden werden. Und dieses Spannungsfeld versuchen Andreas Hermwille, der Host des Podcasts, und ich gemeinsam eben entsprechend rüberzubringen und halt in den kleinen, interessanten Verwirrungen und Regelhaftigkeiten von Organisationen rauszuarbeiten.
Ja, und unbedingte Hörempfehlung, liebe Hörerinnen und Hörer von Good Work. Also seid gern mal untreu an der Stelle und springt mal rüber. Das ist wirklich sehr hörenswert und spannend, dass ihr euch siezt. What's that? Ist das eine Attitüde oder ist das ein kleiner Marketing-Trick? Oder Achtung, Interviewgast lacht verschmitzt.
Nein, also
muss man ja dazu sagen.
Also der Hintergrund ist, dass Andreas Hermwille und ich diesen Podcast begonnen haben, als Andreas noch Student bei mir an der Universität Bielefeld gewesen ist und ich etwas zurückhaltend bin in der großen Öffentlichkeit, mich mit Studenten und Studentinnen zu duzen, sondern da lege ich eher Wert auf das Sie, und deswegen haben wir mit Sie angefangen. Und das dann auch entsprechend fortgeführt, weil die Umstellung sonst vermutlich irritierend gewesen ist. Aber wenn du ein Geheimnis wissen möchtest, wenn wir uns privat sehen, passiert es uns manchmal, dass wir vom Sie aufs Du rüberrutschen. Das lässt sich nicht ganz vermeiden. Also wenn wir uns in Kreisen bewegen, wo alle sich miteinander duzen, dann würde das ein bisschen antik wirken, wenn jetzt nur Hermwille und ich beim Sie bleiben würden. Das heißt, wenn alle anderen sich duzen, dann duzen wir uns auch.
Ja, okay, also schon was gelernt. Wunderbar, prima. Da gucken wir gleich auch nochmal, dass Sie und Du, das hat ja auch was mit Organisation und so zu tun. Aber jetzt erstmal zu dir, Judith. Warum braucht es dieses Buch Führung managen gerade jetzt? Oder anders gefragt, ich frage mal anders. Was will das Buch?
Das Buch will ein bisschen mit dem riesengroßen, schillernden Begriff Führung aufräumen und der ja, nachdem man immer irgendwie ruft, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also der schmiegt sich ja so ein bisschen in Denklücken, wie das auch der Begriff Organisationskultur ganz gerne tut. Immer wenn irgendwas nicht klappt, dann ruft man entweder, sagt man, die Kultur ist falsch oder wir haben eine andere Kultur oder halt wir brauchen mehr oder weniger Führung. Und was dann genau damit gemeint ist, ist irgendwie nicht so richtig mittransportiert in diesem Ruf. Und insofern versuchen wir hier einen sehr, sehr sparsamen Führungsbegriff vorzulegen, von dem wir aber glauben, dass er so ein bisschen entmystifiziert und gleichzeitig praktisch hilft, weil man dann nämlich zum Beispiel sieht, wann man in Organisationen einfach nur entscheidet und wann man zum Beispiel führt oder wann man sich führen lässt und wann man vielleicht seine Vorgesetzte unterwacht oder eben führt. Also wir glauben, dass man da ein bisschen tiefe Schärfe in den Diskurs mit reinkommt.
Kamen jetzt schon gleich ein paar Angebote von deiner Seite, wo ich gerne natürlich mal zugreife, nämlich zum Beispiel führen und entscheiden. Ist das das Gleiche?
Also wir würden jetzt ja vorschlagen, sehen, ob Stefan und ich jetzt doch gleich streiten, dass führen und entscheiden nicht das Gleiche ist, weil führen sozusagen schon eine Form von entscheiden ist, aber es dabei auch darauf ankommt, dass die anderen dieser Entscheidung folgen. Also ein Beispiel aus meiner aktuellen Beratungspraxis wäre, wir haben einen CEO eines großen Unternehmens dabei begleiten dürfen, wie er feststellte, dass die Matrix-Organisation, die er vor 2 Jahren eingeführt hat, gar keiner mitmacht.
Ach was, Überraschung.
Überraschung. Ja. Ein Niederlassungsleiter sagte uns wortwörtlich, ach wegen der Matrix sind Sie hier. Nee, die sitzen wir aus. Und würde man sagen, das wurde zwar entschieden, aber dem wurde ja nicht gefolgt und insofern sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Ja, absolut. Was steht über dem anderen? Ist jede Entscheidung irgendwo auch eine Führungsauswirkung oder impliziert, dass du, wenn du führst, irgendwie auch entscheiden musst? Also wie stehen die zueinander?
Also ich weiß nicht, was du sagst, Stefan, aber ich würde sagen, Führung ist sowas wie so eine Unterform von Entscheidung, oder? Also nicht jede Entscheidung ist Führung, aber für Führung braucht es ja schon die Entscheidung, einen Führungsimpuls zu setzen und dann die Entscheidung der anderen, dem zu folgen.
Mhm. Stefan, was rattert in deinem Kopf?
Ja, man kann das so machen. Das ist so, wie Judith sagt, dieser Führungsbegriff, der ist eigentlich verhext und verflucht. Und zwar deswegen, weil er wirklich über alles rübergelegt wird. Und wenn man dann nicht mehr weiter weiß, dann sagt man irgendwie, wir brauchen mehr Führung in der Organisation. Und niemand definiert, was damit gemeint wird. Organisationskultur ist ein Beispiel für so ein ähnliches Phänomen. Wir haben Probleme in unserer Kultur. Meine aktuellen Forschungen zum Thema Bürokratie, da habe ich genau das Gleiche. Immer wenn irgendwas in der Organisation nicht stimmt, wird halt gesagt, wir müssen an unsere Bürokratie ran. Und damit wird dann aber was ganz Unterschiedliches gemeint. Also ich finde die Idee reizvoll zu sagen, es handelt sich letztlich um das erfolgreiche Durchsetzen von Einfluss innerhalb einer Organisation oder auch von mir aus außerhalb einer Organisation. Also auch in dem Moment, wo es mir gelingt, in der Familie oder in einem Freundeskreis irgendetwas als Initiative durchzusetzen und die anderen das mitmachen, was ich an der Stelle vorgeschlagen habe, dann würde ich von Führung, von gelingender Führung sprechen. Und Entscheidung, das klar, kann das Ergebnis von solchen Führungsprozessen sein, gibt aber ja auch ganz andere Möglichkeiten, die nicht unbedingt eine Entscheidungsform dann bekommen müssen. Naja, aber ich finde dieser Gedanke, es handelt sich um eine bestimmte Form des Einflusses, die es ermöglicht, irgendetwas durchzusetzen, finde ich reizvoll, um diesen Führungsbegriff sparsam zu operationalisieren.
Jetzt habe ich eben Judith gefragt, was will das Buch? Jetzt würde ich dich fragen, was will denn im Kern Führung? Also was ist Sinn und Zweck der Führung? Wenn du sagst, es hat etwas mit Einflussnahme zu tun, das ist ja an sich noch kein Selbstzweck. Also ja, würde ich jetzt mal unterstellen, um schiere Ausübung von Machtspielchen, sondern da steht ja was dahinter. Was will Führung oder wieso braucht es Führung?
Ja, wenn man das ganz einfach machen möchte, kann man sagen, dass immer wenn Personen aufeinander stoßen, dass ja nicht gesagt ist, dass die immer genau das Gleiche wollen. Das ist egal, ob das im Freundeskreis, in der Familie oder in der Organisation ist. Und dann ist die Frage, was passiert in dem Moment? Und das kann man dann beobachten, was dann stattfindet, um diese Unsicherheit über das, was da jetzt eigentlich passieren soll, aufzulösen. Geht eine Person in Führung und dann stellt sich immer raus, ob das, was da jetzt gerade als Impuls gekommen ist, ob dem gefolgt wird oder nicht gefolgt wird. Das heißt, es ist in gewisser Art und Weise eine Auflösung von Unsicherheit, die in einer sozialen Situation vorhanden ist. Dafür ist Führung gut. Und das Interessante ist ja, dass diese Führung dann nicht unbedingt nur von den Personen ausgeübt wird, die den Titel Führungskraft führen, sondern dass letztlich diese Übernahme von Initiative mit der Hoffnung, dass andere Folgen aus ganz verschiedenen Richtungen kommen kann. Auch ein Kind kann in der Familie Führung beanspruchen oder in Organisationen. Wenn man sieht, wie manche Sekretärin, mancher Sekretär versucht, Vorgesetzte dazu zu bringen, das zu machen, was man möchte, das ist auch sehr gute Führung. Häufig sehr gute Führung.
Ich nenne das dann immer das Miss Money Penny Prinzip, weil wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass der wahre Boss Miss Money Penny und nicht James Bond ist. Ja? Also, find the Money Penny. Gut. Unsicherheit, das war das Schlagwort, weil das zieht sich, glaube ich, schon, es ist ja auch Luhmann, lässt grüßen, zieht sich ja auch wie ein roter Faden durch das Buch von euch. Und trotzdem würde ich noch mal ein bisschen tiefer bohren, Judith, wenn es darum geht, Unsicherheit. Jetzt könnte man ja mal ganz naiv sich auf den Fels setzen und sagen, ja, dann lass es doch ein bisschen unsicher sein. Irgendwas wird schon mal rauskommen. Also dahinter steckt ja noch irgendetwas, worum es geht, diese Unsicherheiten zu verhindern. Ist es ein Effizienzgedanke? Ist es ein, was ist es eigentlich, um diese Unsicherheit zu verhindern, zu vermeiden? Naiv betrachtet, ja.
Ja, ich würd sagen, es geht darum, Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. Und wie gerichtet das ist oder wie effizient das ist damit noch gar nicht gesagt. Das ist jetzt in mehrererlei Hinsicht kein normativer Führungsbegriff. Aber man hat ja in Organisationen ganz häufig unterschiedliche Situationen, wo verschiedene Erwartungsstrukturen oder verschiedene Erwartungen gegeneinander laufen. Also zum Beispiel, dass man einen Zweck hat, sehr schnell zu arbeiten, um schnell zu liefern, und einen anderen, der sagt, man muss qualitativ hochwertig arbeiten. Mhm. Und das ist ja in der täglichen Arbeit ein Zweckwiderspruch, den man auflösen muss. Und das lernt man jetzt, wenn man am Onboarding ist, in der Forschung und Entwicklung lernt man, mach bitte beides, und dann kommt man in den Job rein und dann lernt man, die Kolleginnen und Kollegen, die steuern das ein bisschen genauer. Die gucken, der Kunde, der braucht das jetzt schnell, weil dem haben wir das jetzt schnell versprochen. Wir drehen danach vielleicht noch mal eine Qualitätsrunde mit dem, das kann der schon aushalten. Und bei dem Kunden, da dürfen wir nicht noch mal einen Fehler machen, da liefern wir jetzt erst ein bisschen später, aber dafür sind wir dann flawless. Mhm. Und das ist ja sozusagen eine andere Möglichkeit in der Organisation. Die eine ist, dass man Zweckwidersprüche hat, die andere ist, dass das, was formal beschlossen worden ist und das, wie tatsächlich gearbeitet wird, was sich informal als Erwartung eingelebt hat, gegeneinander läuft. Und das sind dann Situationen, also das sind jetzt nur zwei Beispiele, es gibt viele davon, unterschiedliche Quellen sozusagen solcher Erwartungsunsicherheit, aber die beiden jetzt mal als Beispiel genommen, wo dann Erwartungsunsicherheiten für so einen Moment lang entsteht in der Interaktion und dann das eine Möglichkeit ist, also aus eine Möglichkeit ist, die durch Führung wieder aufzulösen. Kann ja auch sein, dass sie nicht aufgelöst wird. Mhm. Und alle gehen verwirrt nach Hause.
Jetzt, Stefan, drehe ich mich mal quasi ein Stück weit zu dir rüber und würde dich gern mal konfrontieren mit dem Begriff Manager. Ich meine, ihr sagt ja auch in der Intro, da gibt's ja auch hinreichend Bashing zu dem Begriff. Also der wird ja in eine bestimmte Ecke gestellt. Man könnte sogar fast sogar weit gehen, und das tut ja durchaus auch in dem Buch, zu sagen, ist das nicht ein Widerspruch in sich, weil Führung, da ist was ganz Bestimmtes mit assoziiert oder wird gemeinhin etwas sehr Spezifisches assoziiert und mit Managen nahezu das Gegenteil. Wie spielst du mit den Begriffen? Und tut mir leid, wenn ich ein bisschen so rumreite auf den Begrifflichkeiten. Wir kommen gleich nochmal zu den Modellen, aber ich glaube, das ist so mal setting the ground, nicht überflüssig an der Stelle.
Ja, auf den Begriff rumreiten, dafür haben wir, wenn wir jetzt wissenschaftlich unterwegs sind, als Systemtheoretiker.
Habt ihr immer Spaß dran?
Die Leidenschaft, ja, nicht, weil wir Spaß an Begriffen haben, sondern weil natürlich für klares Denken ist es notwendig, dass man weiß, wie Begriffe sich zueinander verhalten. Also sind die auf der gleichen Ebene oder sind sie übergeordnet, wie zum Beispiel Eltern als Überbegriff, und dann hat man Sohn, Tochter, weiteres als Unterkategorien, oder befinden sie sich auf der gleichen Ebene? Das sind Fragen, die ganz wichtig sind, um überhaupt klar denken zu können. Deswegen ist diese Frage, wie steht Führung zu Management, ist natürlich zentral, auch um den Titel des Buches zu erklären. Ja, und wenn ich das so, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, das muss wirklich etliche Jahre her sein, da war ich mal auf irgend so einer Management-Konferenz, wo ich normalerweise dann nach meinem eigenen Vortrag sehr schnell Fluchttendenzen habe.
Warum? Kommen blöde Fragen, Stefan.
Ja,
unangenehme Fragen.
Ich würde mal, überhaupt nicht unangenehm, sondern gerade wenn Praktiker berichten aus dem, was in ihrer Organisation los ist und das Leute sind, die aus ganz unterschiedlichen Organisationen kommen, können die ja nicht erzählen, was wirklich Sache ist, sondern die sind gezwungen, dann Schauseiten zu präsentieren ihrer Organisation und die kann man in der Regel auch auf Websites oder in irgendwelchen massenmedialen Darstellungen nachlesen. Und das, was eigentlich spannend ist, nämlich was passiert da, das wird bestenfalls in irgendwelchen Pausengesprächen behandelt, aber nie in den Workshops und nie in den Plenarsitzungen, die da vorhanden sind. Und das macht es dann häufig irgendwie für uns Organisationssoziologen nicht so super aufregend, was da stattfindet. Und das Zweite ist, dass wenn dann so die, wie heißen die bei euch, so diese Management-Gurus auftreten, diejenigen, die Keynote-Speaker,
bei euch?
Keynote-Speaker im Titel
haben.
Hat ja
nichts mit zu tun, Judith.
Die,
ich glaube nicht, dass er mich meint.
Nein, gerade nicht. Nein, und das ist denn schon interessant von der Performance zu sehen, was da stattfindet. Aber es ist natürlich auch an der Stelle in der Zugespitztheit häufig nicht das, was jetzt unbedingt immer so unbedingt innovativ und befriedigend ist. Und ich war dann auf so einer Veranstaltung, danach tauchte sogar, ich glaube, eine professorale Kollegin von mir auf, Gertrude Höhler heißt sie, glaube ich,
ja,
kennst du, okay.
Sehr bekannt, ja, Kommunikationswissenschaftlerin.
Oder Literaturwissenschaftlerin. Ursprünglich, die dann aber irgendwie in die Management-Beratung rübergewandert ist. Und die stellte sich da in so einem Brustton der Überzeugung hin und es hatte so leicht Sadomaso-Studio-Impression, also eine Frau, die vor 300 Männern steht und dann den Managern, alles gestandenen Führungskräften da eingibt, das waren damals noch sehr, sehr wenig Frauen, eingetrichtert hat, ihr dürft nicht so viel managen, ihr müsst mir führen. Und dann saßen da diese gestandenen Manager und haben ja irgendwie an den Lippen gehangen und haben gedacht, ah ja, okay, ich darf nicht so viel managen, ich muss mehr führen. Und irgendwann habe ich dann rausgekriegt, der Spruch ist gar nicht von ihr, sondern der ist quasi vorher schon 10 Jahre als Sau durch den Management-Diskurs getrieben worden. Aber das ist ja dann die Frage. Also wenn man sagt, Manager müssen mehr führen oder managen ist problematisch, führen ist besser, ist ja die Frage, wie verhält sich das zueinander? Und diese Idee zu sagen, also der Titel des Buches Führung managen, diese Widersprüchlichkeit in dem Begriff soll darauf verweisen, dass man sich überlegen kann, wie man in Organisationen diese so ausrichten kann, dass entweder mehr oder weniger Führungsbedarf entsteht. Das ist so der Grundclou zu sagen, das hängt nicht von einzelnen Personen ab, natürlich hängt es teilweise von Zufällen ab, aber man hat in Organisationen Situationen, wo halt sehr viel geführt werden muss und es gibt andere Organisationen, wo man ja einfach managen kann oder wo Entscheidungen fast automatisch entstehen und wo es eigentlich vergleichsweise wenig Führungsnotwendigkeit gibt. Und diese Frage und das auch zu öffnen für Gestaltungsmöglichkeiten in Organisationen, das ist unsere Intention gewesen, als wir das Buch geschrieben haben.
Ja, das insinuierte ja auch einen Führungsbegriff, der sich sehr stark auch an dem orientiert, was jetzt ja auch neudeutsch oft als Leadership beschrieben wird und dann auch so eine wahnsinnige Überhöhung der einzelnen Personen, Persönlichkeiten auch mit ins Feld führt. Und ich glaube, das ist ja genau ein Punkt, von dem ihr euch auch definitiv differenzieren wollt oder absetzen wollt. Vielleicht nochmal ein ganz wesentlicher Punkt und dann gehen wir auch wirklich mal in die Modelle sozusagen oder in zumindest mal in ein Modell rein. Es taucht immer wieder, also es geht um das Thema Vermeidung von Unsicherheiten, um einen situativen Aspekt. Also das heißt, dass wir als Führung etwas begreifen, was situationsgekoppelt ist. Frag ich mich natürlich, Judith, vollzieht sich Führung nicht auch permanent, als permanente Dynamik und Struktur oder ist das wirklich etwas, was immer in dem Moment entsteht, wenn Unsicherheit auftaucht?
Ja, genau, das ist jetzt so ein bisschen der Vorschlag, zu sagen, wir koppeln das, den Führungsbegriff sehr stark an die Interaktion, an die Situation, weil dort sozusagen kann man sehen, dass die Erwartungsunsicherheiten dazu führt, dass jemand einen Führungsimpuls setzt und ob die anderen jetzt folgen oder nicht. Und dann gibt es natürlich Führung, also Erwartungen an Personen, dass die immer wieder in Führung gehen, die dadurch entstehen, dass man beobachten kann, dass Leute immer wieder in Führung gehen. Und dann können das aber zum Beispiel Personen sein, die gar nicht formal vorgesetzt sind. Und dann würde man von jemandem, der oder die Expertin ist für irgendein Thema, auch Führung anfangen zu erwarten in diesem Sinne. Oder man sieht halt, dass Personen, die eigentlich eine Führungsrolle haben, gar nicht in Führung gehen in der Situation. Also auch da kriegt man aus unserer Sicht noch so ein bisschen Tiefenschärfe rein. Und dann ist die Frage, wann bekommt das so eine Art von Strukturwert, dass eben Führung doch sozusagen wieder aus den Einzelsituationen sich wieder zu etwas Erwartbaren etabliert. Und das kann man dann auch mit beobachten. Und dann sieht man halt, dass natürlich bestimmte Personen qua Rolle, also formaler Rolle, sehr gut ausgestattet sind mit der Möglichkeit, dass man ihren Führungsimpulsen auch folgt. Und dass andere in anderen Situationen vielleicht durch diese Erwartungsstruktur, die sich etabliert, quasi sowas wie so eine informale Hierarchie entsteht, die dann auch im Nachgang wieder dafür sorgen kann, dass man dieser Person, wenn sie dann in Führung geht, auch wieder tendenziell mehr folgt. Aber das ist so ein bisschen die Unterscheidung sozusagen zwischen einer Einzelsituation und einer Erwartungsstruktur, die sich dann herausbildet auf Grundlage mehrerer Einzelsituationen.
Man erkennt das ja, und wenn ich das ergänzen darf, man erkennt das ja häufig, wenn irgendwo so eine Unsicherheitssituation in der Interaktion entsteht und dann gucken plötzlich alle auf die Chefin. Und die muss das auflösen. Und ich glaube, Jude, das ist das, was du meinst, was mit dieser Rolle gemeint ist, wo eine Erwartung qua Formalstruktur vorgegeben ist, dass jemand in Führung geht. Und dann gibt es aber wiederum auch ja die interessante Situation, dass das eher so durch wiederholte Zurechnung stattfindet. Also ich lerne selbst viel im Moment gerade dadurch, dass ich Organisationen vergleiche mit religiösen oder politischen Bewegungen. Also das sind keine richtigen Organisationen, weil die Mitgliedschaftsbedingungen begrenzt ausformuliert sind. Und dann gibt es so Phänomene, dass sich Personen als Führer, Führerin ausbilden, die überhaupt gar keine formale Rolle haben, sondern alleine dadurch, dass sie als Charismatikerin oder Charismatiker auftreten, diese Führung zugerechnet bekommen. Und dann hat man Bewegungen, die aus Hunderttausenden von Personen bestehen, die dann plötzlich alle zu einer Person gucken, wie sie eine gewisse Unsicherheit, zum Beispiel was die Strategie dieser Bewegung angeht, auflösen kann. Mhm. Und das finde ich halt spannend, dass man sehen kann, dass diese Führung entweder oder die Führungserwartung durch Rollen erleichtert wird oder eben dadurch, dass man in der Vergangenheit immer wieder in diese Position reingegangen ist, dass nachher am Ende einen alle angucken und sagen, ja, wie löst jetzt diese Person die Unsicherheit aus, die in der spezifischen Situation vorhanden ist.
Das ist genau dieser zweite Fall, Judith, was du sagtest, oder die zweite Blick sozusagen. Und ich musste da, der wird Frank Baumann-Haber sagt, an den ganz deutlich denken, der sich mit dem Begriff der Autorität auseinandersetzt. Und er sagt, Autorität ist ja das Zusammenwirken von Führen und freiwilligen Folgen. Und das schwingt ja damit, letzten Endes geht es ja auch da, was du beschrieben hast, oder was ihr beide beschrieben habt, um eine Führungslegitimation. Wo kommt die her? Manifestiert die sich anhand einer Rolle, einer Hierarchie oder eben vielleicht auch an einem gelernten Verhalten, dass wir merken, jemand springt in dieses vielleicht auch Führungsvakuum, in dieser Unsicherheitssituation, füllt diese Rolle dann situativ gut aus und das führt dann zu der Erwartungshaltung zu sagen, naja, also in der und jener Situation geht dann der Blick zu dieser Person, hat uns das ja schon mal gut geholfen. Und
ich habe nur noch einen Gedanken, der jetzt daraus abgeleitet ist, nochmal auf den Titel zurückkommt. Und zwar, Stefan hat ja gesagt, man kann in der Organisation und deswegen auch managen, eben sehen, wo programmiere ich eigentlich Führungsnotwendigkeiten hin oder nehme ich die raus oder ist das qua Organisationstyp meinetwegen in einer Verwaltung ohnehin schon so, dass sehr stark über Verfahren entschieden wird und da gar nicht so viel Erwartungsunsicherheit entsteht an der einen oder anderen Stelle. Und der zweite Punkt, auf den das Managen, finde ich, noch verweist, ist, dass es ja darum geht, dass man den Personen, von denen man Führung erwartet, sind es jetzt Personen, die im Organigramm als vorgesetzt oder Führungskraft ausgewiesen sind oder Personen, denen man das vielleicht qua Expertise von denen erwartet, dass die auch ausgestattet sein müssen mit einem gewissen Einflussmittel, also mit einer gewissen Möglichkeit, Einfluss überhaupt auszuüben. Die müssen zum Beispiel den Leuten etwas anbieten können und auch das kann ja organisiert werden. Also auch das hängt ja von der Organisationsstruktur ab, ob jemand zum Beispiel im Mittelmanagement Vorsprunginformationen hat vor seinen eigenen Leuten, wenn es um strategische Fragen geht, ob man darüber entscheiden kann auf der Schicht, ob ein Vorarbeiter entscheiden kann, ob man mit den guten Leuten in der Schicht arbeitet, mit denen man auch zusammen eine Fahrgemeinschaft bildet oder mit denen von einer anderen Clique, mit denen man gar nicht arbeiten will, ob man die guten Geräte hat oder nicht, ob man mir sagen kann, wie mein Arbeitstag verläuft und ob ich weiß, wie die Schichtanschlüsse sind. Das sind alles so kleine Mittel, die die Einfluss möglich machen, nicht unbedingt automatisieren, aber die Einfluss möglich machen. Und das ist eben eine, finde ich, Sache des genauen Organisierens, da hinzuschauen und sich zu überlegen, wenn ich von jemandem erwarte, dass er oder sie bestimmte Dinge durchsetzt in der Organisation, Arbeitssicherheit, Qualität oder was auch immer oder die Umsetzung einer Strategie, dann muss ich auch mitorganisieren, dass das möglich ist und das nicht sozusagen hoffen, dass das jemand qua seiner Wassersuppe tut.
Ja. Würden wir unser Gespräch über Macht führen, kämen wir an einer ähnlichen Stelle voraus und würden uns auch die verschiedenen Quellen angucken, die man braucht, um überhaupt das ausführen zu können. Und deswegen, ich finde das da ganz spannend. Eine letzte Frage vielleicht noch in dem Kontext, nämlich ist es denn nicht aber auch so, dass es genau eben die Aufgabe von Führung ist, diese möglichen Unsicherheiten zu antizipieren und Regelwerke zu schaffen, die im Falle, dass solch eine Unsicherheit auftritt, ich als Führungskraft quasi, oder nee, jetzt habe ich schon wieder die Verstrickung, bin ich selbst reingetappt, dass die Führung dann gar nicht mehr aktiv gebraucht wird, weil sie das eben antizipiert hat, die Unsicherheit. Also nicht nur in dem Moment der Unsicherheit erlebbar, sondern schon antizipativerweise sagen, ah, okay, da haben wir eine Lücke, da müssen wir was gestalten. Stefan?
Also den Punkt, auf den du hinaus möchtest, ist diese Verknüpfung. Also ich kann ja Führung einsetzen dafür, um bestimmte Strukturentscheidungen herbeizuführen, die dann wiederum Führung erleichtern für mich oder für andere. Ja, das, also da würde ich sagen, ja, das ist sicherlich eine Möglichkeit, die ich habe, um Führung um Führung zu nutzen, um zu bestimmten Strukturentscheidungen zu bekommen, die genau diese Frage, die du, Judith, angesprochen hast, nämlich wie schaffe ich die Räume dafür, dass geführt werden kann, um das zu machen. Also das finde ich finde es gedanklich immer so, fängt so ein bisschen an, dass die Gehirnzellen sich so leicht in Bewegung setzen, dass man das nicht so richtig geordnet bekommt. Aber ich finde diese Idee, wie hängt das eigentlich miteinander zusammen und wie kann man zum Beispiel Entscheidungen treffen, die beeinflussen, wie zukünftige Entscheidungen aussehen? Oder wie kann man Führung einsetzen, dass meine zukünftigen Führungsmöglichkeiten ausgebaut werden? Das finde ich eine sehr produktive Form der Anwendung dieser verschiedenen Modelle, die wir in der Organisationssoziologie haben.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Gute Arbeit heißt fairer Umgang, klare Strukturen und Transparenz. Genau hier setzt Clockodoo an, das smarte Tool für Arbeits- und Projektzeiterfassung. Ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs, Zeiten erfasst ihr mobil, per App oder im Browser. Einfach, flexibel und ohne Aufwand. So behaltet ihr den Überblick über Projekte und Kunden. Teams arbeiten fokussierter, Abrechnungen sind nachvollziehbarer und die Planung klappt verlässlich. Das stärkt auch das Vertrauen in der Kommunikation mit euren Kunden. Über 15.000 Unternehmen vertrauen bereits auf Clockodoo. Testet es 14 Tage kostenlos und mit dem Code GOODWORK25 gibt's nach Abschluss sogar 3 Monate gratis. Mehr Infos unter clockodoo.com/goodwork. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Weiter geht's mit der Folge Good Work. Ist zugegebenermaßen erste oder zweite Ableitung. Mir schoss diese Frage in den Kopf, als ich euer schönes Buch gelesen habe. Und jetzt gehen wir mal rein in die Modelle. Ich glaube, jetzt haben wir lang her und hin abgegrenzt und eingetaucht. Und es gibt ja das Metastrukturmatrix-Modell oder die Metastrukturmatrix. Vielleicht magst du sie mal ganz kurz uns vorstellen, Judith, die 3 Ebenen von Organisation, weil das allein, ich glaube, die andere Hörerin, Hörer wird es kennen. Trotzdem, glaube ich, dürfen wir es hier nochmal kurz vorstellen.
Ja? Also sind ja sozusagen
zweimal drei.
Drei horizontale und dann kann Stefan ja die vertikale vorstellen. Falls ich das
jetzt Ladies kann, first.
Genau. Also die Idee ist, dass man bestimmte Formen von Erwartungsstrukturen in der Organisation ein bisschen auseinanderzieht und dadurch ein bisschen genauer beschreiben kann, worauf bezieht sich zum Beispiel eine Handlung gerade in der Organisation. Und der Vorschlag ist zu sagen, es gibt 3 Formen von Repräsentationsstrukturen oder Erwartungsstrukturen. Das eine ist die Schauseite. Da geht es darum, wie Organisationen sich nach außen in den Markt darstellen oder aber auch einzelne Bereiche, also ein Vorstandsressort gegenüber dem anderen Vorstandsressort sich darstellt. Und der Trick an der Schauseite ist, dass es sich hier um Wertekommunikation handelt und dass man erstmal, wie in dem Beispiel vorhin, erstmal sagen kann, wir sind kundenorientiert, schnell und bei hoher Qualität oder wir sind agil, transparent und halten uns an alle Regeln. Also Dinge, die vielleicht im täglichen Tun sich auch widersprechen, das können Organisationen auf der Schauseite erstmal relativ gefahrlos von sich behaupten. Und dann gibt es eben die zweite Ebene, die schon ein bisschen konkreter ist. Das ist die formale Seite der Organisation. Und da findet man alle Handlungsanweisungen, Prozesse, vorgeschriebene Kommunikationswege, Bezeichnungsrechte, KPIs, also alles, was man sich angucken würde, wenn man aus einer klassischen Betriebswirtschaftslehre heraus eine Organisation erstmal analysieren würde, würde man sich vermutlich diese Formalstruktur angucken. Und dann gibt es etwas, was sozusagen ein bisschen eine Entdeckung der Organisationssoziologie ist, nämlich eine informale Seite der Organisation, also das, wie Organisationsmitglieder handeln jenseits von der Formalstruktur, wie sie jeden Tag trotz der vielen Regeln noch gute Arbeit machen. Und das grenzt sich eben schon von der Formalstruktur ab. Ja, da finden sich so brauchbare Illegalitäten, aber auch Innovationen, Agilitäten, Dinge, wo sozusagen durch kleine Workarounds oder eingeschriebene Trampelpfade in die Organisation in bestimmten Situationen man eben von der Formalstruktur abweicht. Und das ist eben eine Seite, auf die wir jetzt in unserer Beratung auch in der Forschung sehr viel Wert legen, weil da sich eigentlich zeigt, warum bestimmte Dinge in der Organisation vielleicht gar nicht so leicht sind umzusetzen oder warum es gute Gründe gibt, einer Transformation jetzt erstmal nicht jubelnd entgegenzulaufen.
Klingt rhetorisch, ist ernst gemeint, Judith, du weißt das, Stefan, glaube ich nicht, war ja selbst viele Jahre in einem großen Konzern und bin ja auch immer wieder mal als Beraterin in Strukturen unterwegs und ich habe da eine Beobachtung, teile die jetzt erstmal nicht, erstmal die Frage an dich, Judith, sind diese Ebenen denn eher kongruent oder nicht? Also inwieweit widersprechen die sich oft? Also wie oft bist du in Unternehmen, erlebst du es, dass das, was auf der Schaufensterseite, das, was formal dort abgebildet ist und das, was informal oder informell sich ausdrückt, überhaupt nicht miteinander spielt? Ist das der Regelfall oder eher die Ausnahme? Klingt rhetorisch, ich weiß.
Nee, genau, aber der Regelfall ist, dass diese Seiten nicht übereinander legbar sind in Organisationen, dass die immer lose miteinander gekoppelt sein müssen und dass es auch eine Funktion hat. Also das ist kein Zeichen von schlechtem Organisieren, sondern das ist so in Organisationen und ein Stück weit braucht es das auch, um Organisationen handlungsfähig zu halten.
Die Spannung, das ist interessant.
Die Spannung dieser drei Seiten. Weil man verschiedene Umweltanforderungen bedienen muss. Gleichermaßen muss man bestimmte Regeln setzen und diese Regeln halten nicht jedes Versprechen ein, also passen nicht auf jede Einzelsituation und widersprechen sich auch manchmal. Und deswegen ist diese lose Kopplung der drei Seiten sozusagen der Regelfall in Organisation, der Normalfall in Organisation. Dafür gibt es einen soziologischen Fachbegriff, der nennt sich organisierte Heuchelei. Und diese Heuchelei brauchen Organisationen, aber es darf eben nicht zu weit auseinanderklaffen, dann werden Organisationen zynisch oder dann glauben Organisationsmitglieder gar nicht mehr an die nächste Reorganisation. Also das hat natürlich sozusagen eine Grenze, es kann auch das Dysfunktionale kippen. Aber erstmal ist der Regelfall, dass Organisationen diese drei Seiten eher lose miteinander koppeln.
Wenn man euer Buch liest, könnte man den Eindruck gewinnen, dass ihr die formalen Strukturen als die determinierenden, die dominanten Strukturen erlebt. Ist das so oder würdest du sagen, das lässt sich so EOY überhaupt nicht festlegen?
Das kommt darauf an, was man mit dominant bezeichnet. Also Organisationen sind sozusagen das einzige Sozialsystem, das über die eigenen Strukturen entscheiden kann, weil man Mitgliedschaftsbedingungen festlegen kann in Organisationen. Das funktioniert in Familien oder in zum Beispiel Protestbewegungen weniger gut. Also man kann in Familien sagen, du musst das alles machen, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst und wenn du es nicht machst, zähle ich bis drei und dann kommt man bei drei meistens nicht an. Also das funktioniert halt nur so mittelgut. Aber Organisationen können das und deswegen ist die formale Seite in Organisationen eine besondere hat die eine besondere Prominenz sozusagen. Aber es gibt natürlich sehr viele Organisationen, wo die informale Seite extrem dominant ist auf eine andere Art und Weise, nämlich, dass man sich schon lange nicht mehr an die Formalstruktur hält. Und dass man zwar weiß, dass es die gibt und dass man im Prinzip auch weiß, dass die Mitgliedschaftsbedingungen daran hängen, aber dass das tägliche Tun sich davon doch sehr stark entkoppelt hat und dann es kommt sozusagen ein bisschen auf die Betrachtungsweise an.
Also es gibt so eine Formel, die ich ganz plausibel finde, dass in der Regel man davon ausgehen kann, dass das, was so als alltägliches Tun in Organisationen zu beobachten ist, sehr stark entkoppelt ist von der Formalität. Das sind eher informale organisationskulturelle Normen, die an der Stelle wirken. Das aber in dem Moment, wo jemand thematisiert, wie ist denn das bei uns eigentlich offiziell, man keine Möglichkeit hat zu sagen, Formalstruktur ist nicht so wichtig, sondern dann guckt man halt, wie ist eigentlich die Formalstruktur. Und dann hat der oder diejenige, die sich auf die Formalstruktur bezieht, relativ gute Argumente, dass erstmal alle sagen, ja, die Formalstruktur ist wichtig. Mhm. Also man sieht das zum Beispiel jetzt bei der, nur ein Beispiel, weil das jetzt gerade 10-jähriges Jubiläum hat bei der Diskussion über den Dieselskandal von Volkswagen. Natürlich ist das immer so gewesen, dass man gewisse Kreativitäten bei der Interpretation der Abgaswerte gehabt hat. Das war eine eingespielte Praxis bei allen Automobilkonzernen, dass man an der Stelle immer von den auch gesetzlich festgelegten Vorgaben abgewichen hat, sie kreativ interpretiert hat. Und das war auch allgemein akzeptiert. Aber in dem Moment, wo sich denn ein Gesetzgeber oder eine Überwachungsbehörde hinstellt und sagt, nee, das würden wir uns gerne mal genauer angucken, hat man ja keine andere Möglichkeit, als zu sagen, natürlich halten wir uns immer an die Gesetze. Und dann fällt halt irgendwann auf, dass da eine Diskrepanz da gewesen ist. Und das ist jetzt sicherlich ein krasses Beispiel, aber ich glaube, das kann man in jeder Verwaltung, jeder Universität, jedem Unternehmen beobachten. Das ist immer dieses Spannungsfeld zwischen dem, was formal vorgeschrieben ist und dem, wie faktisch die informalen organisationskulturellen Erwartungen in einer Organisation sind.
Und es wird ja auch abgestraft. Also wie oft erlebt ihr das in euren Wirkungskontexten, dass Menschenmaßnahmen auf der Formalseite alles in Anführungszeichen richtig gemacht haben und trotzdem klicklich zerrieben werden, scheitern, weil sie das vielleicht ausgeblendet haben, Judith?
Ja, genau. Also deswegen habe ich eben schon versucht zu sagen, dass die meisten Widerstände gegen Veränderungen eben auf dieser informalen Seite zu finden sind. Und das liegt daran, dass das ja keine bockigen Personen sind, die einfach keine Lust auf Regeln haben und irgendwie denken, ist mir doch egal, sondern dass man tatsächlich die Regelabweichungen, die man dort findet oder die Workarounds oder die Kollegialitätsstrukturen, die man da findet, dass das hohe Funktionalität hat und dass das Probleme löst, die die Formalstruktur hinterlassen hat. Also das ist sozusagen ein Problemlösungsmechanismus, okay, diese informale Seite. Und wenn man jetzt möchte, dass sich etwas verändert, dann muss man die Probleme, die durch die Informalität gelöst werden, halt anders lösen. Löst man sie nicht, wird es sich sehr sicher auch auf der informalen Seite nichts bewegen.
Wie legt sich die Kultur da rein?
Das kann ich kurz mitbringen, aber also um das so sinnbildlich zu machen, wir Soziologen arbeiten ganz gerne mit Krisenexperimenten, indem wir irgendwie Organisationen oder soziale Gebilde in Situationen bringen, die für sie ungewöhnlich sind, damit man sieht, wie die Strukturen funktionieren. Und jetzt muss man sich vorstellen, man würde in einer Organisation existieren, wo nur die formalen Regeln gelten. Das würde sofort zu einer zum Zusammenbruch der Organisation führen. Es gab Anfang der 70er Jahre einen Streik der Fluglotsen in der Bundesrepublik Deutschland, die dann gesagt haben, wir machen Dienst nach Vorschrift und innerhalb von wenigen Stunden ist letztlich der Flugverkehr mehr oder minder zusammengebrochen, weil eben es immer notwendig gewesen ist, diese formalen Regeln in einer Form anzupassen, die denn auch wirklich machbar sind. Das ist ein Moment, wo man erkennen kann, dass die Formalstruktur alleine nicht ausreicht und dass man gar nicht verhindern kann, dass sich sowas wie Informalität ausbildet. Und bei Organisationskultur, also wie hängt das mit Organisationskultur zusammen? Wir sind da wieder extrem begrifflich sparsam. Organisationskultur und Informalität ist das Gleiche. Das geht um Erwartungen, die eben in einer Organisation existieren, die aber eben nicht den formalen Charakter haben, sondern sich eher so mit der Zeit einschleichen. Und dafür gibt es bestimmte Gründe, dass da unterschiedliche Begriffe für verwendet werden, auch teilweise historisch zu erklären. In 20er, 30er Jahren war es halt Informalität, die man dafür verwendet hat. Jetzt in 80er, 90er Jahren Organisationskultur klingt für Praktiker ein bisschen attraktiver als dieser etwas angestaubte Informalitätsbegriff, ist aber das Gleiche.
Spannend. Siehst du, da hätte ich jetzt nämlich mal eine kleine abweichenden Blick drauf. Können wir gern auch einfach mal anbieten. Nämlich nach meinem Empfinden ist Kultur vor allen Dingen das, wie gehe ich mit den drei Ebenen unterschiedlich um. Also nicht nur, es ist nicht identisch mit der informellen Seite, sondern eher, welche dominiert oder nicht, was kommt wann in die Kraft oder ins Wirken. Also das heißt, wie nochmal so ein Layer oben drüber. Eine andere Sichtweise. Judith, was sagst du dazu?
Ja, man kann das ganz unterschiedlich zuschneiden und es ist ja immer ein Begriffsangebot. Man könnte sagen, alles, was die Organisation tut, ist Kultur. Dann hätte man aber nicht so richtig eine Unterscheidung zwischen Kultur und Organisation. Also dann wäre man irgendwie Organisation gleich Organisationskultur. Insofern, also hätte man halt keinen Begriff, braucht man den Begriff eigentlich nicht dafür herzugeben. Oder man sagt halt, außerhalb der Organisation gibt es Kultur, die auf die Organisation wirkt. Ne, das könnte man ja auch machen. Und unser Vorschlag wäre eben zu sagen, lass uns mal einen ganz kleinen Ausschnitt von dem, was wir in Organisationen beobachten können, als Kultur bezeichnen, weil wir dann nämlich auch das Verhältnis sehen von dem zu Formalität, zur Formalstruktur oder zur Schauseite. Wichtig ist aber eigentlich nur, dass man nicht auf den Trichter kommt, dass das, was ich auf Werteebene verkünde, Kultur sei. Weil dein Vorschlag ist ja auch schon, hat ja auch tiefe Schärfe, der sagt, wie ich mit den drei Seiten umgehe. Und dass man nicht denkt, wenn ich auf der Schauseite neue Werte verkünde oder neue Leadership Principles, dann kommt damit eine andere Kultur einher oder eine andere Form von Führung.
Auf gar keinen Fall. Wir kommen mal zur, was ist denn das dann? X-Achse, ja? Also quer rüber sozusagen der Matrix. Das waren ja jetzt die drei Seiten der Organisation, ja? Also die formale, die informale, die Schauseite, also das Schaufenster. Und dem entgegengestellt, um die Matrix aufzuspannen, habt ihr ja nochmal drei Seiten von Strukturen, Stefan, nämlich Programme, Kommunikation, Personen. Vielleicht magst du die drei auch nochmal kurz vorstellen.
Ich wäre natürlich jetzt total neugierig, Judith, wie du die machst.
Ich habe die gerade so gut vorgestellt, die drei Seiten, du musst die andere Seite machen.
Ja, das hat Julia vorher ausgeknobelt.
Wir denken zwar fast in allen Punkten absolut identisch, aber wir hören uns sehr selten dabei zu, wie wir diese verschiedenen Modelle vorstellen.
Ich mag das deswegen auch ganz gerne.
Da jetzt mit offenen Augen an Judiths Lippen und habe gedacht, wie macht sie das? Genau, und jetzt stehe ich natürlich unter Druck, dass ich das ähnlich elegant hinbekomme,
jetzt musste liefern.
Wie du das jetzt gerade gemacht
jetzt
hast.
Jetzt musste liefern.
Ja. Ja, ach, ich bin ja Wissenschaftler, von daher kann ich das auch ein bisschen abstrakter machen. Nein, es handelt sich um ein Modell, das stammt auch gar nicht von uns, sondern das ist ein Modell, was der sicherlich einflussreichste Organisationssoziologe der letzten 100 Jahre, Niklas Luhmann, vorgeschlagen hat, der gesagt hat, wenn ich über Strukturen spreche, dann lassen sich drei unterschiedliche Typen von Strukturen unterscheiden. Und er nennt das dann Kommunikationswege. Das ist im weitesten Sinne das, was man unter Hierarchie oder Mitzeichnungsrechte oder Projektstrukturen versteht, also die Art und Weise, wie in Organisationen kommuniziert wird. Und das erkennt man auch daran, also welche Information, welche Lautäußerung in einer Organisation nehme ich wahr. Und da ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass das zum Beispiel meine Vorgesetzten oder meine Untergebenen sind, wo ich dann besonders sensibel drauf reagiere. Und wenn in der Nachbar-Nachbar-Abteilung irgendwie was kommuniziert wird, dann ist das außerhalb meines Wahrnehmungsschematas, sodass das ganz häufig nur ein Rauschen für mich ist, was aber komplett irrelevant sein kann. Also das sind die Kommunikationswege, der erste Strukturtypus. Der zweite, das nennt Luhmann Programme, beziehungsweise das sind Formulierungen, die stammen aus der verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie, also aus den 50er Jahren, wo man Kriterien richtigen Verhaltens versucht festzulegen.
Regelwerke?
Ja, sowas wie Regelwerke, wo man weiß, wenn ich jetzt das und das mache, dann wird danach geguckt, war das richtig oder war das falsch? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine bestimmte Vorgabe im Callcenter habe, wie eine Kundenanfrage zu bearbeiten ist und ich weiche davon ab, dann können alle anderen sehen, ah ja, okay, das ist jetzt eine Programmabweichung, eine Regelabweichung gewesen. Oder wenn mir ein Ziel vorgegeben wird, was ich für einen Umsatz bis zum Ende des Jahres machen muss, dann wird halt geguckt, ob ich dieses Zielprogramm, Zweckprogramm entsprechend erreicht habe. Also das sind Kriterien von richtigen Verhalten in Organisationen. Also so klassisch tayloristisch, Fließbandarbeit ist eine Durchprogrammierung der Organisation. Und dann gibt es eine Innovation, die ich extrem ergiebig finde. Es gibt ja immer so dieses Klischee für den Menschen oder die Person hat die Systemtheorie keinen Blick. Das ist in Bezug auf Organisationssoziologie komplett falsch. Und zwar deswegen, weil Luhmann vorgeschlagen hat, Personal als weiteren Strukturtypus mit dazu zu nehmen, weil Personen unterschiedlich entscheiden. Also in dem Moment, wo ich als Juristin sozialisiert worden bin, treffe ich andere Entscheidungen, als wenn ich als Soziologe oder Soziologin entscheide. Es macht einen Unterschied, ob ich jetzt seit 30 Jahren in einer Organisation bin oder ob ich von außen in eine Organisation reingenommen werde. Und je weiter hoch ich in der Organisation komme, an die Spitze rankomme, desto wichtiger sind solche persönlichen Entscheidungsstile, die sich da auswirken. Und das ist so ein Modell, mit dem wir arbeiten, wo wir sagen, das sind so drei Typen, die sich dann jeweils in der Schauseite auf der formalen Ebene und auch auf der informalen Ebene äußern. Und der Anspruch dieses Modells ist zu sagen, wir können jedes Strukturmerkmal in jeder Organisation, in jedem Organisationstypus, können wir mit dieser Strukturmatrix allumfassend erklären.
Erklären und beschreiben. Und spannend ist doch auch jetzt mal, dass dieser implizite Vorwurf, der ja gern mal so in eure, damit meine ich nicht euch beide als Person, sondern Systemtheoretikern quasi so ein Stück weit an den Kopf geknallt wird, boah, ich hatte ja der Mensch überhaupt keinen Platz, die Person ist ja völlig unwichtig und unerheblich. Stimmt natürlich nicht, Judith.
Danke, Jule.
Bitte.
Genau, weil das würde ich mir jetzt noch ergänzen. Eine ganze Strukturprämisse hat diese.
Hallo, ein ganzes Kästchen. Ein ganzes Kästchen.
Mic drop.
So, nee, Mic drop. Du nimmst mal das Mic wieder in die Hand und erklärst uns nämlich mal bitte, Judith, wo wir gerade schon, also ihr kriegt auf jeden Fall, das steht jetzt schon fest, hier mal den Bepper Essentials, die Folge, weil das hat ja Seminargehalt, was ihr beiden jetzt hier zur Verfügung stellt. Nämlich, was hat denn das dann mit dem Mischpult der Organisation zu tun, Judith, oder? Da sind wir ja schon auf dem Weg dahin, oder?
Mhm, genau, also das Mischpult des Managements und das Mischpult der Organisation ist quasi jetzt so ein Versuch, dieses organisationssoziologische Schwarzbrot, was wir gerade in der vertikalen, horizontalen zerkaut haben, ein bisschen einfacher darzustellen. Wir nennen es auch gerne liebevoll Soziologie für Ingenieure. Ich war letztens in einer Musiksoftware-Organisation und habe das da vorgestellt. Das war das erste Mal, dass ich mich kurz so gefragt habe.
War das so
kurz
schlau?
Geschämt habe. Genau, aber die meinen so, ach, geht schon, Judith, mach mal weiter.
Die haben gesagt, na dann, genau. Herzlich willkommen. Geht ja gut los.
Das habe ich beim Reingehen so gemerkt. Da standen überall so Mischpuls rum und wurde ich kurz schüchtern. Ja. Genau, aber auf jeden Fall, dieses Mischpult des Managements, das soll eigentlich anzeigen, welche Hebel man in der Organisation zur Verfügung hat. Und zwar nur diese Hebel, wie Stefan gerade gesagt hat, um die formale Organisation erstmal zu gestalten. Ne? Also die drei Entscheidungsprämissen, Kommunikationswege, Programme, Personal stehen auf diesem Mischpult. Und man sieht links noch so einen Schalter, da kann man dann umschalten, gucke ich jetzt eher auf die formale Seite und gucke mir das formale Organigramm an oder klicke ich rüber auf die informale Seite, dann würde ich eher die informalen Kommunikationswege mir angucken oder schaue ich mir jetzt die Schauseite an, dann würde ich mir zum Beispiel die Einführung einer Compliance-Abteilung angucken, die aber überhaupt gar keine Macht hat und einfach nur Schauseitencharakter hat. Ja, also das wäre sozusagen, da kann ich nochmal den Fokus einstellen. Dann gibt es die Hebel, die man dann jeweils ändern kann und schieben kann. Und dann gibt es sozusagen daneben auch einen roten Regler, der Führung signalisieren soll. Und da ist die Idee, so ein bisschen rauszufinden, wenn ich über die Strukturelemente, Kommunikationswege, Programme, Personal, also wenn ich über diese Regler etwas verstelle, zum Beispiel Orientierung aus der Organisation nehme, indem ich zum Beispiel Hierarchie rausnehme aus der Organisation und sage, ich baue jetzt eine flache Hierarchie ein, dass dann möglicherweise der Führungsaufwand eher steigt und nicht sinkt. Man hat ja manchmal diese Idee, dass wenn ich flache Hierarchien baue, dass ich dann wenig Führung habe und dieses Mischpult soll eher signalisieren, nee, dann steigt eher der Führungsaufwand. Mhm. Jetzt könnte ich mir sagen, ach nee, das finde ich irgendwie blöd, ich möchte lieber dass die Leute nicht die ganze Zeit ein Feuer nach dem nächsten löschen in Interaktionen für Orientierung sorgen. Ich sorge jetzt dafür, dass ich zwar wenig Hierarchie habe, aber ich sorge dafür, dass ich gute Prozesse habe und Regeln und deswegen schiebe ich den Programmeregler hoch. Mhm. Dann müsste der Führungsaufwand eigentlich wieder sinken.
Oder ein anderes Beispiel vielleicht, um das einzuwerfen, ist, wenn ich jetzt auf die Programmebene schaue und versuche, eine Organisation komplett über technische Programme, über Softwaresteuerung auszubauen und zu gestalten, dann reduziert das in der Regel den Führungsaufwand. Also es gibt bestimmte Fantasien, die aber ihre Berechtigung haben in so Rationalisierungsvorstellungen, wo gesagt wird, wenn quasi die Software alles vorgibt, wie sich ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin in einer bestimmten Situation zu verhalten hat, dann reduziere ich den Führungsaufwand, weil es gar nicht mehr nötig ist, an der Stelle quasi immer wieder situativ reinzugehen und mit Führungsimpulsen dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter das machen, was ich von ihnen eigentlich möchte. Das heißt, man kann sowohl für die Kommunikationswege, also flache Hierarchien, steile Hierarchien, für Programme, aber auch für Personalentscheidungen immer schauen, je nachdem, wie stark das in der Organisation im Hinblick auf diese Dimension ausstrukturiert ist, steigt oder sinken die Führungsnotwendigkeiten in der Organisation.
Und ich mag diese Analogie mit dem Mischpult, weil da entstehen ja auch logischerweise die Zwischentöne und ein guter DJ weiß auch entsprechend, das zu kompilieren. Und da würde ich gerne damit mal so zum Ende unseres Gesprächs hin so ein paar vielleicht auch steile oder ungewohnte Thesen aus eurem Buch nochmal hier kurz auf den Tisch des Hauses packen. Eine hattest du schon angetickt, nämlich das Thema, dass durch weniger Strukturen Führung quasi überflüssig wird. Das ist natürlich nicht so. Eine andere spannende Sache fand ich, dass Hierarchien Veränderungen sogar wahrscheinlicher machen können, Judith. Also da musste ich wirklich so mal kurz durchatmen und sagen, ah, okay, jetzt bist du mal gespannt auf die Argumentationskette. Das fand ich auf jeden Fall nicht unbedingt intuitiv.
Ja, gut, es kann natürlich auch das Gegenteil der Fall sein, aber erstmal sind Hierarchien ja dafür da, oder ist die Funktion von Hierarchie, dass man taktlos entscheiden kann, also dass man nicht auf die Achtung seiner Mitarbeitenden angewiesen ist im Prinzip, ja, das hat natürlich Grenzen, sondern dass man nicht bei jeder Entscheidung darüber nachdenken muss, ist jemand beleidigt oder nicht, sondern ich kann einfach diese Entscheidung erstmal treffen, das ist meine Rolle und meine Hierarchie. Ich weiß, das geht nicht ganz auf, aber das ist erstmal die Idee von Hierarchie oder eine
Idee. Das wäre die Idee, ja.
Genau. Und dann kann man sagen, kann Hierarchie, wenn sie denn diese Entscheidung trifft und kann sie sozusagen erstmal überhaupt durch das Treffen dieser Entscheidung Veränderungen initiieren. Und dann hat sie natürlich auch besonders viele formale Führungsmittel oder Einflussmittel zur Verfügung im Verhältnis vielleicht zu anderen in der Organisation. Und auch das macht das im Prinzip erstmal wahrscheinlicher, sonst hätten wir die ja gar nicht, diese Hierarchie, dass der Hierarchie gefolgt wird. Das heißt nicht, dass das empirisch immer so ist, siehe das Beispiel der Matrix-Organisation. Ja. Aber das macht es erstmal in der Tendenz von der Ausstattung her wahrscheinlicher.
Bei dem ersten hätte ich ein Fragezeichen, weil ja genau eben, also zumindest in meiner Beobachtung, Hierarchien dazu führen, dass ja auch bestimmte Institutionen auch entsprechend aufgewertet oder eben weniger mit Wert versehen werden. Und deswegen ist da diese, du sagst es ja, ist da absolut eine Unschärfe drin, dass allein die Anwesenheit von Hierarchien die Entscheidungswege klar macht. Das zweite aber auf jeden Fall, also die Kraft, die braucht's, ja, um Dinge in die Veränderung, in die Bewegung zu bringen. Und das sehen wir ja auch, wenn wir Graswurzelinitiativen, um das Gegenteil mal anzusehen, anschauen, dass wir da eben genau oft diese Kraft uns so sehr wünschen und sie oft dann doch nicht richtig ins Wirken kommt. Ja, also in dem Moment, wo sie vor allen Dingen alleine als Graswurzelinitiative leben und gegen das explizite Nein von oben dann doch am Ende keine Chance haben.
Ja, und noch krasser ist es ja, also man kann ja bei Graswurzelinitiativen an diese kleinen Initiativen in hierarchisch strukturierten Organisationen denken. Man kann bei Graswurzelinitiativen, da wo sie wirklich den Namen verdienen, ist ja in Bewegung, also irgendwie Fridays for Future, Umweltschutzinitiativen und so weiter und so fort, die ja auch aus bestimmten Überzeugungsgründen komplett auf Hierarchie verzichten. Da kann man genau dieses Problem beobachten, dass sie nachher am Ende an ihrer Komplexität ersticken, weil sie keinen Mechanismus dafür haben, sowas wie radikale Veränderung in ihrer eigenen, in ihrem eigenen Gebilde durchzusetzen. Also das ist das Problem, dass die häufig dann doch irgendwie sehr stark Status quo orientiert bleiben müssen und ihnen dieser Mechanismus der Hierarchie fehlt, um auch radikalere Veränderungen, radikalere Innovationen auszulösen. Das heißt, die sind relativ gut darin, sich dann in so dezentralen Strukturen so ganz unterschiedliche Kleinstinitiativen voranzutreiben, aber in der Regel funktioniert es nicht besonders gut, so mal eine grundlegende Strategieveränderung zum Beispiel jetzt in der Bewegung durchzusetzen.
Und da hätte ich noch eine kritische Nachfrage. Jetzt kommt wieder eine kritische Nachfrage an dich.
Das lösen wir gleich mal auf. Ohne kritische Nachfragen, genau. Du hast ja total langweilig.
Er ist fast ein bisschen beleidigt, dass er immer so glatte Fragen kriegt, der Stefan.
Ich überlege mir noch ein Männchen. Ich will auch mal eine kritische Frage bekommen.
Will auch mal.
Mal so ein bisschen bockig also, zu werden hier.
Weil ich kann ja Stefan gleich als Telefonjoker für die nächste Frage einbringen.
Es gab so eine Stelle im Buch, vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert, aber wo ich rausgelesen habe, dass diese informellen Strukturen, Führungsstrukturen auch fragiler sind. Wenn ich gerade auf so eine Bewegung gucke wie Fridays for Future und viele andere, die ja informell sich bilden, würde ich sagen, holla, die Waldfee, ganz schön stabil, wie die Strukturen innerhalb dessen sind. Judith, wie schaust du drauf? Fragil, stabil?
Ja, also die würde ich wirklich gerne an Stefan weitergeben, weil du dich ja gerade so viel mit Bewegung befasst.
So, dann hopp, Stefan.
Ja, okay, das ist, ja.
Ja, ja
ich muss, was haben wir da geschrieben, Judith? Muss man nochmal nachlesen. Nein, also der interessante Punkt an der Stelle ist, dass ja sowas wie informale Führungen nicht gewählt werden oder nicht bestimmt worden sind, sondern die haben sich ja alleine durch irgendwie charismatisch emergent ausgebildet durch charismatische Auftritte oder durch Zurechnungen, die dann stattfinden und die dann extrem schwer aufzulösen sind, weil es gibt ja
selbsterhaltendes System
sind
das
halt
doch,
nie
oder?
In irgendeiner sich selbst bestärken, sind irgendwie nie sagen wir mal so. Bestimmt worden. Also es gibt so das klassische Beispiel, was wir jetzt in der politischen Organisationsform Forschung verwenden, ist Joschka Fischer. Ich weiß gar nicht, die Jüngeren werden sich gar nicht mehr daran erinnern. Der einflussreichste.
Die Älteren kennen
als
ihn
als Außenminister, einflussreichster Mensch bei den Grünen über 10, 15 Jahre. Der war aber nie Parteivorsitzender der Grünen. Also er war eigentlich nie formal gewählt an der Stelle, aber wurde allein durch Zurechnung aus den Massenmedien oder auch von Parteimitgliedern in dieser Leitungsfunktion gehalten. Und deswegen gab es kaum Möglichkeiten, ihn an der Stelle abzusetzen, weil er ja gar keine formale Funktion gehabt hat. Und da erkennt man, dass es schon auch eine Schwierigkeit gibt, mit diesen informalen Führern, Führerinnen in Organisationen umzugehen, weil was will man machen? Also die einzige Reaktionsmöglichkeit, die dann existiert, ist zu sagen, wir müssen so eine starke Spitze, formale Spitze in der Partei schaffen, dass irgendwie die ganzen informalen Führer, die sich da so ausgebildet haben, an Bedeutung verlieren. Und das ist die Strategie, die die Grünen dann auch entsprechend gewählt haben. Und seitdem hat man halt Personen, die verantwortlich sind, die man dann aber auch abwählen kann, wenn sie nicht mehr das machen, was man als Partei von ihnen möchte. Also daran erkennt man, wie diese Frage von formaler und informaler Führung in Organisationen eine extrem wichtige Rolle spielt.
Absolut. Führung selbst erzeugt Unsicherheit, Judith. Den müsst ihr uns auch nochmal erklären. Inwieweit kann Führung auch, wir haben ja gelernt eingangs von euch, Funktion von Führung ist es, Unsicherheiten zu beseitigen. Aber Führung selbst, schreibt ihr, kann auch wieder Unsicherheiten erzeugen.
Okay, haben wir das geschrieben? Aber also ich kann es mir wie folgt erklären. Das eine ist, dass die Führung ja auch in eine andere Richtung führen kann, als die Formalstruktur gibt. Ne? Also, dass man sozusagen wie so einen Spurwechsel machen kann, von der formalen Logik ins informale Verhalten sozusagen. Und das könnte ja dann im Nachgang wieder zu mehr Unsicherheit führen. Wie muss ich mich jetzt heute verhalten? Das andere ist aber auch, und das finde ich auch gar nicht unwichtig zu betonen, dass Führung oder in Führung gehen in Organisationen auch ein sehr hohes Risiko birgt. Also es ist relativ nah dran an Initiative, wo man der Person nämlich zurechnet, dass sie das jetzt tut. Aha, da ist Jule wieder aufgestanden mit ihrem Vorschlag. Die kommt ja immer wieder und will durchsetzen, was ihr Kunde will. Na, das wird dir als Person zugerechnet und ist insofern risikoreich. Ja, und das Dritte ist, Luhmann sagt so schön, in Organisationen kann man Gefolgschaft nicht verweigern, ohne selber in Führung zu gehen. Also so eine Logik, dass man in dem Moment, wo man Nein sagt dazu, ja dann auch aufgefordert ist, einen besseren Vorschlag zu machen oder jedenfalls die Gefolgschaft für den Gegenvorschlag zu generieren. Auch das ist ja ein Risiko oder erzeugt Unsicherheit.
Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass bei allen Modellen da ja auch ein ekläglicher Interpretationsraum ist, ja, und Interpretationslücken entstehen. Und das wiederum kann ja, so wie du es ausgeführt hast, Judith, auch Unsicherheiten erzeugen. Ich finde, das fand noch ganz, ganz viele Punkte, würde auch sehr gern noch sehr lang mit euch diskutieren, aber euer Kalender ist voll, meiner ähnlich. Und deswegen würde ich euch gerne so zum Schluss jeweils mit entlassen, mit einem Punkt, wo ihr sagt, dieses Missverständnis möchten wir gerne ein für alle Mal, was Führung betrifft, ausräumen. Stefan, wenn das was wäre, ein ganz gängiges, klischeehaftes Missverständnis rund um Führung, was du hoffst, was mit diesem Buch ja vielleicht mal endgültig besprochen ist. Gibt es da so etwas?
Ich habe den Vorteil, dass ich zuerst darf.
Ist das ein Vorteil?
Ja, vermute Judith, schon, weil damit Judith
kann länger überlegen.
Eine Variante, genau. Also was in der deutschen, aber auch in der englischen Sprache das Problem ist, dass Führung dann irgendwann übertragen worden ist in Bezug auf Führungskraft, also diese Assoziation Kraft zwischen Führung und Hierarchie, dass das immer zusammengedacht wird, ist aus meiner Sicht sowohl unter praktischen als auch unter theoretischen Gesichtspunkten völlig falsch. Und das heißt, wenn wir über Führung sprechen in Organisationen, sprechen wir immer über Führung von oben nach unten, also das, was klassischerweise als hierarchische Führung begriffen wird. Aber es gibt genauso die Führung zur Seite, laterales Führen, die extrem wichtig ist. Wie kriege ich Leute auf der gleichen hierarchischen Ebene dazu, etwas zu tun, was sie vielleicht nicht unbedingt machen wollen? Und eben dieser alte Gedanke, der auch in der Organisationstheorie seit Jahrzehnten verankert ist, nämlich zu sagen, diese Führung von unten nach oben. Das Moneypenny-Prinzip, was du erwähnt hast, ist auch extrem wichtig. Und was wir immer wieder beobachten, ist, wenn denn von Führungstrainings die Rede ist, dann wird in Organisationen ganz häufig immer gedacht, die neue Chefin, der neue Chef, wie setzen sie durch gegenüber ihren Mitarbeitern, was sie eigentlich machen wollen. Und das ist eine Vorstellung, kann man machen, kann man sagen, wir möchten nur über diese Dimension von Führung sprechen. Aber die Frage, wie man sich zum Beispiel als Vorgesetzte gut unterwachen lässt, wird denn ausgeblendet. Also es spielt überhaupt gar keine Rolle in diesen Führungskräftetrainings. Es wird überhaupt nicht debattiert. Und an diese Punkte systematisch heranzukommen, also wenn uns das mit dem Buch gelingt, glaube ich, haben wir einen entsprechenden Beitrag zur Führungsdiskussion geliefert.
Absolut d'accord. Und Judith, jetzt bin ich sehr gespannt auf deine ergänzenden Ausführungen oder vielleicht auch einen ganz neuen Gedanken.
Ja, genau. Ich hatte wirklich was anderes im Kopf, was sagen wir, weil was mich so ärgert, ist, wenn ich in Beratungssituationen da bin und dann sehe ich da ein Top-Management, das die ganze Zeit sagt, mein Mittelmanagement ist nicht unternehmerisch genug, die gehen nicht in Führung, die machen das alles nicht. Ne? Und ich finde, das ist wirklich das, was womit man wirklich aufräumen muss, ist, dass die Organisation die Wahrscheinlichkeit, die notwendigen Bedingungen für Führung herbei organisiert und nicht das in einem Leadership-Training gemacht werden kann, wo man irgendwie lernt, wie man sich besser ausdrückt. Das hilft bestimmt auch. Aber dass ganz viel an der Organisation hängt und dass das die Aufgabe eines Top-Managements ist, dafür zu sorgen, dass diese Führungsmittel für ihre Mittelmanagement zur Verfügung stehen und nicht einfach appellativ auf sie raufzugucken. Weil meistens sind das Leute, die trotz wirklich unzureichend gut organisierter Organisation sich ganz schön den Arsch aufreißen, würde ich gerade sagen. Das kannst du wieder rausschneiden.
Nein, das lassen wir genauso drin.
Und das ist, finde ich, so ein Punkt, wo man aus dieser Perspektive, aus der wir jetzt geschrieben haben, gut den Finger in die Wunde legen kann und sagen kann, schaut da bitte mal hin. Und wenn das dann alles nicht geklappt hat, könnte ich immer noch über euer Mittelmanagement beschweren.
Ich fand ja auch besonders spannend noch den Punkt, also erstmal danke für eure zusammenfassenden Ausblicke oder Einblicke auch. Ich fand ja auch besonders spannend, warum, und das schließt ein Stück weit an das an, was du sagst, Stefan, warum wird Führung immer nur entlang der Hierarchie gedacht? Warum begreift man auch Führungsentwicklung nicht viel breiter? Also wie spannend wäre das, wenn man sagt, eigentlich braucht, wenn wir schon über sowas wie Training oder Seminare reden, warum braucht das nicht eigentlich die gesamte Organisation, überhaupt mal den Blick darauf zu lenken, zu sagen, dass jeder potenziell, egal wo, führungskräftig werden kann, ja? Ohne die, also nicht Führungskraft, aber führungskräftig zu werden. Und in dem Sinne, also erstmal ein herzliches Dankeschön an euch. Ich gehe so ein bisschen mit dem unbefriedigten Gefühl raus, dass ich jetzt gar noch 2 Stunden euch weitergelöchert habe. Allein uns rennt die Zeit davon. Guter Anlass, euch nochmal her einzuladen. Ich hoffe, ihr sagt ja. Und ich bedanke mich an der Stelle schon mal ganz arg bei euch. War ein toller Austausch.
Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Richtig Spaß gemacht. Danke, Jule.
Eine Folge genau nach meinem Geschmack, das könnt ihr euch vorstellen. Und ich hoffe und denke, dass ich auch euren Geschmack getroffen habe. Denn immerhin wurde sich das sehr, sehr oft gewünscht, dass Judith Muster zusammen mit Stefan Kühl einmal zu Good Work kommen. Und nun ist es wahr geworden. Was bleibt bei mir hängen? Das fasse ich ja hier immer noch mal kurz zusammen. Natürlich sind das so Begriffe wie die organisierte Heuchelei. Was meinen die beiden damit? Organisierte Heuchelei heißt eben nicht, dass Organisationen einfach nur so tun, als ob. Das tun sie an vielen Stellen. Sie geben vor, Dinge zu tun, Dinge zu verkörpern, die in der Wirklichkeit, in der Realität so nicht stattfinden. Das könnte man als Systemversagen auslegen, ist es aber nicht. Manchmal ist das genau eine funktionelle Seite, um eben die Dinge am Laufen zu halten. Wir haben über die Schauseite gesprochen, auch das wieder, das Schaufenster der Organisation. Und sehr interessant, wie differenziert und pointiert die beiden darüber sprechen. Und das ist ja auch das, wofür sie beide bekannt sind. Also Dinge zu benennen, klar pointiert, manchmal durchaus provokant. Und dafür kriegen sie auch nicht nur Applaus von allen Seiten. Und umso überraschter war ich, wie glatt und smooth doch unser Gespräch hier in großen Teilen oder überhaupt über die gesamte Strecke verlief. Ein letzter Punkt, den ich vielleicht nochmal aufgreifen möchte, ist das Thema der charismatischen Führung und warum ja das Abwählen so schwierig ist. Gerade wenn wir informell Menschen in Führung bringen, die qua Persönlichkeit einfach sich als, ich sag mal in Anführungszeichen, ihr wisst schon, Leader-Typus eignen und dass wir das eben so unheimlich schwer wieder abwählen können. Auch nochmal ein neuer Gedanke für mich. Ich fand die Folge rundherum richtig kurzweilig. Ich selbst werde es mir nochmal anhören, ganz sicherlich. Das mache ich sowieso in 99% der Fälle. Und nicht selten schreibe ich mit, so wie einige von euch. Das überrascht mich immer wieder. Und das bringt mich zu einem neuen Gedanken, den ich seit ein paar Wochen, Monaten, ja, wie soll ich sagen, in meinem Kopf, in meinem Herzen bewege. Was, wenn Good Work nicht nur einfach ein Podcast wäre, sondern wenn man mit den Inhalten weiter arbeiten könnte? Wie das genau geht, darüber denke ich ganz intensiv nach. Und ihr werdet es ganz bald erfahren. Also bleibt dabei, seid schön treu, haltet die Stange für Good Work und vor allen Dingen, ihr wisst schon, ein paar Sternchen, Kommentare kommen immer wieder. Das freut mich. Das hilft uns hier bei Good Work auch, das Format noch weiter auszubauen. Und das soll ja so sein. Ansonsten schaltet nächste Woche Donnerstag spätestens wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.